Unserer heutigen Predigt. Nun, vielleicht sagt der eine oder andere, das haben wir doch jetzt erst gar gehabt. Wieso kommt jetzt das wieder? Und ich verstand das, wenn ihr sagt, wieso kommt jetzt das wieder? Wir haben jetzt ein ganzes Jahr, über ein Jahr haben wir das Thema Jesus ist gehabt. Und jetzt fällt einem da vorne nichts anderes ein, als das wiederzubringen. Aber keine Angst, wir bringen es schon wieder, aber nicht in der gleichen Form, sondern der Titel heisst Jesus ist und Josef ist ein Bild auf Jesus. Und ich habe mir überlegt im Vorfeld zu dieser Predigt, was mache ich? Gerade angesichts der Tatsache, dass wir jetzt ja eine Serie haben, Jesus ist. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, oder ist mir aufgegangen, dass ich eigentlich einmal könnte den Josef beleuchten. Das kann man aber nicht in einer Predigt machen. Das ist viel zu viele Schätze da drin. Und darum habe ich mich entschlossen, eine ganze Serie zu machen. Der Simon hat mir vorher einen guten Titel gegeben. Er hat gesagt, statt Jesus ist, kann man sagen, Jesus wird sein. Und dann kann man den Josef nehmen und dann sieht man dort sehr viele Sachen drin. Es ist eine Serie, die ich starte hier. Es ist auch jeder, der verkündet, herzlich eingeladen, auch bei dieser Serie mitzumachen, wenn er will. Es wird sicher loser sein, als Jesus ist. Aber es ist auch nicht mit zwei, drei Verkündigungen erschöpft. Und das werden wir auch heute schnell einmal können, schon ein bisschen spüren. Wir wollen also Jesus aus einem anderen Blickwinkel, nämlich aus dem prophetischen Blickwinkel, wo uns die Geschichte von Josef gibt, wenn wir anschauen. Und dann habe ich noch zwei, drei kleine redaktionelle Bemerkungen. Das Erste ist, dass ich relativ viel auch jetzt fundamentale Unterlagen wird zeigen. Wenn ihr die wollt, könnt ihr die von mir selbstverständlich haben, dann können sie abfütteln. Und auch denke ich, dass es vielleicht in der Zukunft sinnvoll ist, wenn ich eine Verkündigung mache zu diesem Thema, dass ich schnell den Text bekannt gebe am Donnerstag, dass man sich ein bisschen vorbereiten darauf. Weil aus dieser Geschichte von Josef kann man wirklich sehr viel lernen. Ich bin selber in einem ungläubigen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe dann dürfen später merken, dass meine Großmutter mütterlicherseits gläubig war und auch in Kishona gegangen ist, in Riechen, fast in Bettigen. Aber sonst bin ich in einem ungläubigen Elternhaus aufgewachsen und hatte aber einen Tonträger gehabt, das ist wahrscheinlich eine Schallplatte, die ist sicher jetzt verschollen. Und die hat die Geschichte von Josef gezeigt. Und ich kann euch sagen, jedes Mal, ich habe die wahnsinnig gern gelost. Und am Ende, wo die Brüder zum Josef gekommen sind und er sich zu erkennen gegeben hat, ich habe schon vorher geheult. Aber das hat mich immer zu Tränen bewegt und das bewegt mich heute noch zu Tränen. Und erst recht jetzt, wenn ich besser verstand, was das eigentlich für eine prophetische Dimension ist. Und wir wollen jetzt mal ganz kurz die Geschichte vom Josef durchgehen. Der Josef hat ja Brüder gehabt. Und die Brüder haben ihn nicht so wahnsinnig gern gehabt. Und haben ihn darum nach Ägypten verkauft. Und dann ist der Josef dort im Hause des Potiphar gesehen. Ist als Sklave dort gewesen. Hat aber in diesem Haus sehr viel Gutes bewirkt. Ist dann aber wegen Verleumdung ins Gefängnis geflogen. Und da sehen wir schon das, was Nicole gesagt hat vorher. Der Josef hat wahnsinnig viel Brutales müssen erleben, oder? Brüder, die ihn als Sklave verkaufen. Zuerst haben sie ihn wollen umbringen. Dann hat der Judah sein Veto eingelegt und hat geschaut, dass er verkauft wird. Dann ist er vom Potiphar ins Gefängnis geschmissen worden. Dann hat er dort den Mundschenk und den Bäcker getroffen, wobei die einen Traum hatten. Er hat ihnen den Traum deuten können. Und ist dann aber wieder vergessen gegangen. Sie haben gesagt, wenn wir draussen sind, werden wir an die denken. Nichts war der Fall. Er ist vergessen gegangen. bis dann, wo die Hungersnot über das Volk Ägypten gekommen ist. Und dann der Mundschenk, der niedermachtet worden ist, sich daran erinnert hat, da hat es doch in diesem Gefängnis noch einen gehabt, der hätte können Träume deuten, weil der Pharao hätte einen Traum gehabt, was die Hungersnot anbetrifft. Und dann haben sie den Josef geholt und der Josef ist dann in Ägypten. Und da sieht man schon die unwahrscheinliche Bildkraft, die da drin steckt. Ist er eingesetzt worden vom Pharao, um in diesen 7 fetten Jahren, die bekannten 7 dicken Jahre, Schätze zu sammeln, bevor dann die 7 mageren Jahre angefangen haben. Und dann kommt eben die Geschichte, wo die Brüder wieder zu ihm kommen. Sie haben vor Hunger gelitten, kommen zu ihm und erkennen ihn zuerst gar nicht. Und das hat mich immer sehr beschäftigt. Was ist das für ein Bild? Auf was zeigt das? Und am Schluss kommen sie und dann geht sich Jesus ihnen zu erkennen und sie erkennen ihn auch. Und da sehen wir eigentlich schon einen Ausblick auf die zweite Wiederkunft Jesu, wenn er dann Israel befreit. Und da sieht man in all diesen Sachen wahnsinnig viele Parallelen. Und für uns soll die Geschichte einerseits einfach aufzeigen, wer ist der Josef gewesen. Er soll uns zeigen, was prophetisch in dieser Geschichte Josefs steht. Aber auch für uns persönlich im Alltag wird der Josef sehr viel zeigen, wie Nico schon angetönt hat. Weil der Josef hat Rückschläge auf sich genommen. Wie hat er sich da drin verhalten? Wie ist er durch die kritischen Phasen von seinem Leben durchgekommen? Das möge ich zu unseren Herzen reden. Und ich meine, ich bin mir völlig bewusst, dass meine Worte vorne schwach sind. Darum, aber auf dich kommt es auch nicht drauf an. Sondern auf was drauf ankommt, ist, was der Heilige Geist euch im Herzen sagt. Und das ist meine Bitte zu Gott, dass er einfach zu uns redet. Das Wort Gottes ist einfach so eine Perle. Und ich mag jedem gönnen, wenn er das anfängt zu verstehen und in die Tiefe hineingeht. Ich hoffe, dass das auch ein bisschen durchklingt durch die prophetischen Sachen. Wir werden uns heute auch gerade noch haben einen sehr interessanten Aspekt vom Wort Gottes als solches noch widmen und können erkennen, wie präzise und wie glaubhaft die Bibel ist. Das ist jetzt eben so eine Folie, die ihr entweder fotografieren könnt oder von mir auch haben, gern, sehr gern sogar. Das ist einfach nur so ein bisschen Flashlight, was alles in dem Josef-Leben drinsteckt. Dem Josef seine Träume ist eigentlich eine globale Vorausschau auf das Leben Jesu und die Weltgeschichte. Der Josef ist nach Ägypten verkauft worden. Er ist eigentlich in die Hände der Nationen gekommen. Jesus ist auch in der Hand der Nationen gewesen. Judas, sein Bruder, hat ihn verkauft. Der Judas, schau hier hochinteressant, genau der Judas hat in 1. Mose 44 schlussendlich beim Wiederkommen, beim x-ten Mal zurückgehen nach Ägypten, hat er die Schuld bekennt. Das war der Judas. Er wird auf das kommen. Der Josef hat in der Zeit der Ägypter müssen leiden. Die Geschichte zeigt uns der Bäcker und der Mundschenk, zwei Menschen mit im Gefängnis bei Jesus. Und wir sehen, mit im Gefängnis beim Josef. Und wir sehen bei Jesus zwei Menschen am Kreuz, neben ihm, links und rechts. So wie der Josef zwei Kollegen gehabt hat. Der eine ist umgekommen, der andere ist begnadigt worden und durch die zwei Personen, die neben Jesus am Kreuz gewesen sind, sehen wir auch, der eine ist gestorben und der andere hat erkannt und hat die Verheißung von der Auferstehung bekommen. Der Mundschenk hat der Josef zwei Jahre vergessen. Der Josef ist von seinen Brüdern verworfen worden, er ist von der Welt vergessen worden. Und er ist aber zum Vorsitzenden von dieser Welt geworden. Er ist auf dem Thron vom Pharao gesessen. Der Josef, der Verachtete, ist der Retter von der Welt damals gewesen. Jesus, der Verachtete, ist der Retter von dieser Welt auch da. Dann haben wir die 7 Jahre Überfluss und die 7 Jahre Mangel. Wir können da drin Gnadenzeit und den Wohlstand erkennen, aber dann auch die Trübsal und Drangsal, die da noch bevorsteht. Die Brüder von Josef sind gekommen in der Drangsal. Jetzt stehen sie wieder im Fokus. Das ist uns auch ja in der Prophetie an anderen Ort, ist das uns gesagt, dass nach dem Verwerfen von Jesus nach ums Jahr Null herum, ist Israel in die Bedeutungslosigkeit gegangen, aber es ist wieder entstanden vor ungefähr 50 Jahren, 1948. Es kommt wieder in Fokus hinein. Und die Brüder vom Josef kommen wieder in Fokus und Jesus lässt sie schmoren, kann man, oder Josef lässt sie schmoren, bis es zur Buße kommt. Auch dort sehr interessant, auch die Sache mit dem Geld wieder in den Säck. Die Sache mit dem Becher in den Säck. Ich möchte euch ermuntern, geht selber ins Gebet und leset die Sachen und fragt einfach Gott, was heisst das? Und das ist sehr spannende Sache. Josef ganz generell lehrt uns, was ein Leben in der Fremde ist. Und das hätte auch Jesus müssen machen. Er hat den Himmel verloren. Er ist auf die Erde gekommen, um sein Leben für uns zu geben. Jetzt gehen wir aber rein ganz am Anfang von dieser Josef-Geschichte und lesen im 1. Mose 30, Gott gedachte aber an Rahel. Rahel war die Lieblingsfrau von Jakob. Wir kennen die Geschichte auch mit der Lea und alle die Dramatik, die dort passiert ist, mit sicher auch viel Tränen. Gott gedachte aber an Rahel und erhörte sie und machte sie fruchtbar. Da ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Gott hat meine Schmach von mir genommen. Und sie nannte ihn Josef und sprach, der Herr wolle mir noch einen Sohn hinzufügen. Und das ist auch die Bedeutung vom Namen Josef, Gott fügt hinzu. Wir machen hier also einen Einblick quasi in die Familiengeschichte, von dem Jakob oder Josef geboren worden ist als Sohn von der Rahel. Und das ist ein erster, nicht unwichtiger Punkt, den wir heute mitnehmen. Also nicht das Bild mitnehmen. Ich habe leider nur eins und das nehme ich wieder mit. Aber das ist ein... Hä? Okay. Wir stellen die Welt nicht auf den Kopf, sondern... Vielen Dank für den Hinweis. Das ist. Hä? Was meinst du? Ja, super, ja, genau, super. Eben, zusammen werden wir stark. Oder? Das ist Gemeinde Jesu. Also, wir müssen es nicht lesen können. Es ist sogar gut, wenn man es nicht lesen kann. Und zwar aus einem Grund. Wir merken, dass auf diesem Plakat eine unwahrscheinliche Fülle ist. Nämlich der Stammbau, angefangen von Adam bis aber zu Jesus. Wir haben einen Stammbaum. Und der ist lückenlos, der Stammbaum. Und hier in der Mitte ist Jakob. Und hier ist einer davon, ist Josef. Aber es gibt ja noch 11 andere, oder? Und was lehrt uns das? Die Bibel ist nicht eine Fabel. Ist nicht irgendein Mythos. Sondern die Bibel hat ein Fundament, eine Linie von Adam nach Jesus. Und wir kommen auf den Punkt noch zurück, weil das ist mir ein grosses Anliegen, dass wir ein fundamentales Vertrauen haben in die Bibel. Viele Religionen haben ja irgendwelche Schriften, wo irgendeiner einmal ein Pengenbuch hatte, aber dort drin hat es eine ganze Logik. Und das soll uns unseren Glauben stärken. Das soll uns zeigen, ich kann mich auf die Schrift verlassen. Und gerade wenn wir in Nöte sind, wenn wir nicht einfach einen tröstenden Vers lesen, wo einfach sagt, ja, so wie Baldrian tropfen, wird wieder ruhig. Sondern wir haben ein Fundament. Und das ist der Punkt. Das Gebäude, auf dem unser Glauben aufbaut, ist ein felsiges Fundament. Wir haben einen Stammbau. Wir wissen, wo wir sind jetzt auf dem Stammbaum nicht drin. Aber wir wissen, dass das, was in der Bibel steht, hat einen Stammbaum, hat eine Logik. Und wir werden noch einen Punkt in diesem Zusammenhang sehen, später. Aber wichtig ist mir jetzt einfach mal gesehen, jetzt stelle ich es so an, damit du kannst weiterlesen. So. Also, das werden wir mitnehmen aus diesem Bild. Es ist unlesbar aus der Distanz, weil viel drauf ist. Und es ist, uns gibt es einfach eine lückenlose Linie. Die lückenlose Linie kann man sogar mit Jahreszahlen rekonstruieren. Ich habe zwar in meinem Neigkörper in dieser Hinsicht noch zwei, drei Probleme. Der Roger Liebi hat ja zu diesem Thema sehr viel geschrieben, aber ich verstand zum Teil das nicht, was er sagt. Und ich habe auch gewisse Sachen, die ich einfach noch nicht raff. Aber sobald ich das verstanden habe, erlaube ich mir dann das vielleicht auch mal noch zu erklären. Die 4000 Jahre von Adam bis Jesus sind in der Bibel herleitbar. Eben, an drei Orten habe ich noch nicht gestört, aber ich arbeite daran und möchte das selber verstehen. So, also, jetzt gehen wir zu dieser Geschichte von Josef. Und da lesen wir in 1. Mose 37, 2. Und dies ist die Geschichte von Jakob. Josef war 17 Jahre alt. Geschichte von Jakob ist Josef. Ich habe Vater Daniel Flückiger gesehen, ist er da? Mach Kids-Treff. Gut. Ich habe gehofft, dass irgendein Vater mit meinem Kind da ist, aber ich kann es ja mit ihm trotzdem an seinem Beispiel sagen. Stellt euch vor, ich würde sagen, die Geschichte von Dani Flückiger ist Noemi, seine Tochter. Dann würde man doch sagen, Moment. Die Geschichte von Dani Flückiger ist doch, wo ist er geboren, wo ist er in die Schule, was hat er für eine Ausbildung, wann hat er seine Frau gelernt, und dann kommt dann einmal noch die Noemi, oder? Aber dann hat er noch zwei andere Kinder. Oder ich würde sagen, die Geschichte von Stefan Huckenberger ist Lisa. Du bist die Geschichte von Stefan Huckenberger. Und da sehen wir eigentlich in diesem gewaltigen Aussage, es ist so ein banaler kleiner Vers. Aber eigentlich könnte man überschreiben, die Geschichte Gottes ist Jesus. Die Geschichte Gottes ist Jesus. Das ist sein Sohn gewesen, den er auf die Erde geschickt hat. Und jetzt geht es da weiter. Josef war 17 Jahre alt und hütete mit seinen Brüdern die Schafe. Also Josef war ein Hirt. Jesus war auch Hirt. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters, und er hinterbrachte ihrem Vater ihre üble Nachrede. Er hat also ein inniges Verhältnis gehabt zu seinem Vater, der Josef. Und das war bei Jesus auch der Fall. Er war immer mit Gott verbunden. In der Geschichte, auf der Schallplatte, die ich vorher erwähnt habe, ist die üble Nachrede natürlich als etwas sehr Negatives dargestellt worden. Ich denke, dass das einfach ein Bild ist auf der Kontakt, wo Jesus hatte mit seinem Gott. Und wenn wir jetzt weiterlesen in dieser Geschichte, Israel aber hatte Josef lieber als seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und er machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Und Josef hatte einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Da wurden sie ihm noch mehr Feind, denn er sprach zu ihnen: Hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde, und meine Garbe richtete sich auf und blieb stehen, aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum. Den erzählte er seinen Brüdern und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen denn ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder ereiferten sich über ihn, aber sein Vater behielt diese Worte. Nach menschlichen Kriterien sind das schon Anmassungen, was sich der junge Herr mit 17 Jahren erlaubt hat. Das ist verständlich. Und trotzdem sehen wir in dem, was da geschrieben ist, eine unwahrscheinliche prophetische Sache auf Jesus Christus, wo auch uns gesagt hat, was wird passieren. Und wo die Anfeindung auch hat müssen erleben. Weil er die Wahrheit Gottes gesagt hat. Jesus ist gekommen und hat gesagt, das und das und das passiert und alle sind verrückt worden rund um ihn. Und haben gesagt, hinweg mit diesem. Das ist da prophetisch vorgeschattet. Und auch, dass sich am Schluss die ganze Welt, inklusive das Firmament, beugen wird vor Gott, ist da drin auch schon ausgesagt. Und was interessant ist am Schluss, aber sein Vater behielt diese Worte. Vor allem auch, wenn wir daran denken, gerade bei dem Gang, nicht nach Canossa, sondern Gang zu Josef nach Ägypten. Das ist etwas, was wir später dann werden anschauen. Jetzt gehen wir aber noch einmal zu diesem Vers zurück. Und da steht, und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht, Josef, so sagt es Luther Bibel. Wenn wir da weiterlesen und in der Bibel blättern, dann haben wir ähnliche Formulierungen an anderen Orten. Zum Beispiel in 1. Mose 2, Vers 4. Und dies ist die Geschichte vom Himmel und Erde. Oder im 1. Mose 2, 4 nach Elberfelder Übersetzung, dies ist die Entstehungsgeschichte. Und in Klammern ist dort eine Anmerkung, das ist im Urtext Toledot. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Und jetzt möchte ich einen Exkurs machen, der mir aber sehr wichtig ist. Das erste Buch Mose, man sagt dem auch Genesis, beschreibt ja eigentlich die ganze Entstehungsgeschichte der Welt und beschreibt die Geschichte bis und inklusive Josef und dem Tod von Jakob, seinem Vater. Das ist ein Zeitabschnitt von 2500 Jahren. Das ist eine Folie aus der Ferienbibelschule, wo wir immer wieder veranstaltet haben vor einigen Jahren. Das ist eine Zeitübersicht über die 7000 Jahre Menschheitsgeschichte und die 7 Heilszeitalter. Und wir sehen hier, bis hierhin ist alles erstes Mosebuch. Wir reden also von 2500 Jahren, die in diesem Buch abgebildet sind. Und ich habe mich immer auch gefragt, ja, wer hat denn das Buch geschrieben? Es ist ja das erste Buch Mose. Und ich bin der Überzeugung, Mose hat es geschrieben. Aber ich habe mich dann gefragt, wie hat der das gewusst? Wie hat der gewusst, was zur Zeit von Noah passiert ist? Wie hat der gewusst, dass der Henoch entrückt worden ist als Beispiel? Wie hat der Kain und Abel gewusst? Wenn er das anschreibt, was steht da drin? Ist das eine Fabel? Das ist ja das, was uns die Evolutionisten sagen. Das ist eine Fabel, da die Schöpfungsgeschichte, vergessen das. Und wir wollen uns dieser Kritik stellen und vielmehr eben ein Fundament bekommen, dass das keine Fabeln ist. Und der Hintergrund dazu ist eben genau die Formulierung, die wir vorher angeschaut haben. dies ist die Geschichte vom Himmel und Erde und dies ist die Geschichte Jakobs. Weil das erste Buch Mose ist, und das haben wir vorher, dass der Begriff Toledot gesehen, ist in sogenannte Toledots strukturiert. 11 Toledot insgesamt. Und das sind eigentlich Familiengeschichten. Also das ganze Buch Mose fängt an und das sind 11 Toledots und da haben wir die Toledots. Das erste Toledot ist 1. Mose 1,1 bis 2,3 und dann kommt das zweite Toledot, das ist die Menschenschöpfung, die eigentlich das Gleiche detailliert. Jetzt gibt es in der Wissenschaft einen grossen Streit, ob die Toledot quasi die, wenn es heisst, und dies ist die Geschichte, ob das eine Überschrift ist, also am Anfang und beschreibt, was kommt, oder ob es eine Unterschrift ist. Ich sage, den Streit lassen wir jetzt einmal auf der Seite, weil das ist für das, was wir rausnehmen wollen, ist es bedeutungslos. Wir haben also das ganze erste Buch Mose, sind 11 sättige Geschichten. Das Toledot vom Himmel und Erde, das Toledot vom Adam, das Toledot von Noah, das Toledot von den Söhnen Noahs und so weiter und so fort. Wie gesagt, wenn ihr das wollt, gebe ich euch das sehr gern. Und aus der Archäologie lehren wir, dass sogar ein paar tausend Jahre vor Christus es durchaus üblich gewesen ist, dass man Text hätte können schreiben. Das sind so Keilschrifttafeln, die man zum Beispiel in Mosul im heutigen Irak gefunden hat. Und die kann man datieren und die ganze alte historische Geschichte zeigt uns, dass es sättige Schriften gibt, auch hier Keilschriften, das ist, ich weiß nicht, was das alles ist, ich habe das einfach aus dem Internet kopiert. Aber was ganz wichtig ist für uns zum Festhalten in dem Echtheitsbeweis ist, es hat auch 3000 Jahre vor Christus hat man geschrieben. Und die Tontafeln, die Toledots, das könnten sättige Tontafeln sein, wir wissen das nicht sicher. Aber die hätte man natürlich auch können in die Arche Noah mitnehmen. Also möglicherweise hat der Noah das Toledot vom Himmel und Erden und das Toledot Adams mitgenommen. Wir wissen es nicht, aber es wäre möglich. So, und jetzt kommen wir zu der Personalie Moses. Wir wissen, dass der Mose ausgesetzt worden ist und ausgerechnet von der Pharao-Tochter gefunden worden ist. Das heisst, das ist ja die Tochter vom Pharao, der ist an der allerbesten Ausbildungsstätte, was damals gegeben hat, nämlich am Pharaonenhof von Ägypten, ist er ausgebildet worden. Wir dürfen davon ausgehen, dass der Mose nicht auf den Kopf gefallen war. Der hat die ganzen wissenschaftlichen und historischen Voraussetzungen, was damals gehabt hat, hat der Intus gehabt. Und wir dürfen vermuten, dass eben der Mose die Toledots irgendwo gehabt hat. Die Keilschrifttafeln. Hat man nicht in der Wüste gehabt, aber die hat man am Pharaonenhof gehabt. Und dann haben wir noch einen zweiten Hinweis, das ist für mich persönlich ein ganz grosses Befreiung gewesen, als ich das sehen oder verstehen. Der Mose hat auf dem Berg Sinai mit Gott persönlich geredet. Der Mose hat dort Gesetzestafeln bekommen. Das ist uns beschrieben, dass er dort geredet hat. Wir wissen aber nicht, ob er nicht noch mehr mit Gott geredet hat. Möglicherweise hat er dort auch den Schlüssel gekriegt zu diesen ganzen Sachen. Was sagt uns das? Und das soll unseren Glauben stärken. Hinter der Bibel oder unter der Bibel ist ein absolut verlässliches Fundament, wo die Welt zwar ignoriert, wo die Wissenschaft diskutiert und versucht in Zweifel zu ziehen. Ich habe etliche Quellen gelesen in der letzten Woche, Und ich habe dann irgendwann mal beschlossen, ich muss diesen Widersprüchen mal nachgehen. Aber ich habe dann gesagt, jetzt ist wichtig, dass ich einmal die Hauptlinien euch zeige. Und Geschwister, verlassen wir uns bitte einfach darauf, dass die Bibel wahr ist. Der Teufel will uns immer das Fundament unter dem Fuß wegnehmen. Darum wollen wir es hier aufzeigen. Wir reden vielleicht noch einmal darüber reden. Und ein drittes und ein viertes Mal, weil für uns ist es entscheidend, dass wir Gott glauben. Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt. Mit dem wollte ich dann abschließen. Israel und wir Menschen haben eine Geschichte. Wir Menschen haben eine Geschichte. Und was eine Geschichte bedeutet, ist mir vor ungefähr 20 Jahren bewusst worden. Wir haben dort Amerikaner gehabt. Nicole war dabei gewesen. Mr. Bob Patton, ein alter Mann von USA, hat uns besucht. Da sind wir ins Schloss Habsburg gegangen. Wir haben gefunden, es ist noch coole Beiz dort oben. Aber er ist fast zu den Schuhen ausgekippt, dass er an der Geburtsstätte der Habsburger ist, dass er dort steht und 1000 Jahre Geschichte sieht. Warum ist ein Amerikaner aus den Schuhen gekippt? Weil sie haben keine Geschichte. Sie beneiden uns, dass wir Europäer eine Geschichte haben. Dass wir können sagen können, die Eidgenossenschaft ist 1291 gegründet worden. Da ist der Bundesbrief von damals. Das heisst, er ist nicht da, er ist im Archiv in Schweiz, aber es gibt einen. Und Geschwister, wir haben einen Bundesbrief. Wir haben eine Geschichte. Und Israel hat eine Geschichte. Und Gott sagt, und Israel wird in der Versenkung versinken. Und es wird wieder kommen. Und wir haben 1948. Und der Staat Israel ist gegründet worden. Hören wir auf, doch zu zweifeln. Ich weiss es, ich mache es ja auch immer wieder. Aber nehmen wir doch diese Sachen mit und sagen, wir haben ein absolut sicheres Betonfundament unter der Bibel. Und da gibt es noch 100 andere Beweise, in Anführungs- und Schlussstrich. Beweisen will Gott die Bibel nicht. Weil wenn es beweisbar ist, dann haben wir ja gar keinen Freiraum mehr. Und Gott wird durch Glauben verherrlicht. Darum ist es hinweisbar, die Bibel. Und mögen die Gedanken dazu dienen, dass wir wirklich einfach können sagen, jawohl, wir haben eine solide Basis. Und auf die wollen wir vertrauen. Und die Geschichte Jakobs ist Josef. Und die Geschichte Gottes ist Jesus. Und der wollen wir uns in dieser Serie ein bisschen widmen. Amen.